In den letzten beiden Folgen von Studieren mit Gehalt, da haben wir uns ein bisschen angeschaut, warum der Super Bowl eigentlich so gehypt wird und festgestellt, dass das schon absolut gerechtfertigt ist. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie sich die Athleten auf so krasse Leistungstests wie zum Beispiel den Combine vorbereiten. Aber eine Sache haben wir die ganze Zeit völlig außer Acht gelassen. Wir sind nämlich die ganze Zeit nur davon ausgegangen, dass die Sportler fit sind und ihre Leistung steigern wollen. Das ist jetzt aber sowohl bei Laien als auch bei Profisportlern nicht immer der Fall. Und deswegen wollen wir uns heute in der dritten Folge dieser Reihe noch mal ein bisschen intensiver mit Prävention und Rehabilitation, Prehab und Rehab beschäftigen. Und dafür habe ich Wolf Havert hier bei mir zu Gast. Also hier bei mir heißt digital. Aber trotzdem, hi Wolf, schön, dass du da bist.
Katrin, hi, schön, dass ich hier sein darf.
Lieber Wolf, stell dich doch bitte einmal vor und erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum du der Profi für dieses Thema bist und nicht ich.
Weiß ich nicht, ob du nicht auch Profi bist an der Stelle. Mich vorstellen ist immer ein bisschen schwierig an der Stelle, aber ich glaube, die wichtigen Sachen sind, dass ich vor über 20 Jahren das Five-Konzept gegründet habe und wir mit dem Five-Konzept auch oder über das Five-Konzept, also Muskelgelenktraining, Beweglichkeitstraining, sehr, sehr stark auch in diesem prophylaktischen Bereich unterwegs sind und auch im Reha-Bereich unterwegs sind und über diesen Hebel auch extrem viel im Leistungssport unterwegs sind. Also das wissen viele gar nicht. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht bei allen Vereinen so drüber sprechen dürfen. Aber wir sind locker in der halben Bundesliga drin, sind damit aktiv. Also Fußball, im Football sind wir auch ein bisschen drin. Hängt damit zusammen, dass ich mit Patrick Isume sehr gut befreundet bin. Muss aber zugeben, dass ich von dem Sport sehr wenig Ahnung habe. Also ich kann trotzdem, glaube ich, heute sehr viel dazu beitragen, weil sich das nicht so sehr unterscheidet von anderen Sportarten. Aber im Football bin ich nicht besonders involviert, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind zum Beispiel Bob-Nationalmannschaft. Francesco Friedrich ist ganz, ganz lange jemand, mit dem ich zusammenarbeiten darf im Athletikbereich und so. Ja, und heute mache ich Geschäftsführung Milon und Five und bin auch bei euch Dozent. Das heißt, so ein, zweimal im Jahr darf ich auch Trainingslehre 3 unterrichten. Ich glaube, ich habe jetzt im August wieder eine Vorlesung in Saarbrücken, meine ich. Also vielleicht lernt man sich auch mal persönlich kennen. Und ja, bin in diesem Bereich, bin selbst Physiotherapeut. Also ich bin in dem Bereich schon sehr, sehr viel unterwegs und schon sehr, sehr lange.
Ja,
Freue ich mich heute mit dir darüber zu quatschen.
Ich auch. Ich bin in dem Bereich eher die Behandelte als die Behandelnde. Also deswegen bin ich vom Profibereich eher relativ weit weg.
Ja, auch ein Erfahrungsschatz auf jeden Fall dann, ja.
Definitiv. Deswegen wollte ich dich auch fragen, was dich denn dazu bewegt hat, dich mit dem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Gab es da auch mal eine intensive Reha-Phase oder Präventionsphase in deiner Karriere?
Ich selber hatte nur mal eine krasse Reha-Phase, weil ich 2018 eine subdurale Hirnblutung selber hatte, tatsächlich vom Boxen. Also ich komme aus dem Kampfsport, habe das früher sehr intensiv betrieben, wollte damals einen Charity-Boxkampf machen und habe dann da in einem Sparring mich verletzt. Und da habe ich die Reha sozusagen selbst gemacht mit mir und habe die laut behandelndem Professor auch in Rekordzeit hinbekommen. Also ich war sehr schnell wieder auf der Bühne, sehr schnell wieder aktiv. Aber ist natürlich ein bisschen eine andere Reha. Wobei, man muss leider sagen, im Football, weiß ich aus Unterhaltungen mit Patrick, ist das Thema auch ein Riesenthema. Ne? Also die haben auch sehr viele Kopfverletzungen durch die Zusammenstöße und haben auch ein sehr, sehr großes Thema mit Langzeitschäden im Gehirn. Also das ist dann wiederum doch gar nicht so weit weg von dem, worüber wir heute sprechen.
Kann ich mir vorstellen, die haben ja auch eine ordentliche Geschwindigkeit teilweise drauf, wenn die da miteinander kollidieren und der Helm, der schützt zwar vor Schlimmerem, aber eben auch nicht vor allem.
Side-Fact hier,
ja.
Vielleicht ist für die Leute interessant, Unterhaltung mit Patrick, letzte FIBO. Patrick hat die Theorie und viele andere im Sport auch, dass die Schutzkleidung der Hauptgrund ist für die Verletzung. Du hast nämlich im Rugby zum Beispiel weniger diese Kopfverletzungen, weil die Schutzkleidung eine vermeintliche Sicherheit vermittelt und die dann viel brutaler in den Kontakt gehen quasi durch die Schutzkleidung. Und man geht mittlerweile wohl davon aus, dass diese schweren Verletzungen und diese Langzeitschäden im Gehirn und so der Schutzkleidung ein Stück weit geschuldet sind. weil die Leute sich vermeintlich sicher fühlen. Mhm.
Ja, ist ja auch gerade im Kontaktsport noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe da Erfahrung mit Schutzkleidung eher aus dem Reitsport. Und da muss man ja auch ganz deutlich sagen, die Schutzkleidung hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren echt krass entwickelt, weil man auch da dann festgestellt hat, dass eben der Helm, mit dem ich damals reiten gelernt habe vor 25 Jahren, dass der wirklich nicht das ist, was deinem Kopf gut tut, wenn du drauf fällst. Also der verhindert zwar vielleicht die Platzwunde, aber dafür hast du dann halt die Wirbelsäule kaputt, weil das sich alles runterstaucht und gar nichts abgefedert wird zum Beispiel. Das ist jetzt zum Glück auch alles anders. Oder diese krassen Schutzwesten, die man zum Teil getragen hat, die dann die Wirbelsäule geschützt haben. Dafür war deine Schulter aber matsch, ne? Also,
ja, es ist alles nicht so easy. Ich hatte bei meiner Verletzung auch einen Kopfschutz an.
Ah,
ja, also das ist auch, da streiten sich auch die Geister im Boxen zum Beispiel, wie viel wirklich so ein Kopfschutz bringt, was eben den Impact aufs Gehirn angeht, weil du hast, wie du es gerade gesagt hast, eben auch dann, du hast keine Cuts, du kriegst keine Platzwunden durch den Kopfschutz, aber man weiß eigentlich gar nicht, ob es den Kopf besser schützt oder man ist sich eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass es eben den Kopf nicht zwingend schützt und man sich aber vielleicht noch mehr in die, ja, also sich sicherer fühlt und dann eher in die Situation reinbegibt, wo man so schwere Treffer kriegt, ja.
Ja, wir hatten letzte Woche ja auch so ein bisschen das Gespräch, dass sozusagen die Muskulatur auch so ein bisschen die Schutzkleidung der Sportler ist. Da hast man jetzt einfach das Problem, am Kopf kann ich jetzt ja auch keinen Schutz mir irgendwie aufbauen. Da muss ich eben auf was Externes zurückgreifen, wenn ich da was möchte oder brauche. Aber da sind wir dann nochmal bei unserem Thema, nämlich wie bereite ich mich dann darauf vor? Wie kann ich meinen Körper denn auf diese Leistungen und auf diese, ja, auf diese körperliche Konfrontation im Falle Football auch vorbereiten und da so ein bisschen Prehab betreiben? Und welche Rolle spielt das auch im Training? Wie viel macht Prehab im Training bei so einem Footballspieler aus, falls du dazu was sagen kannst?
Ja, also wo die sicher extrem gut aufgestellt sind, ist das, was du gerade gesagt hast, sagen wir mal den Überbegriff, diesen Athletikbereich. Also wenn du dir anschaust, was für Kraftleistungen die haben im klassischen, also wenn du Richtung USA schaust, einfach mal jetzt, ja, was die alle an Squats, Deadlifts und sonstigen funktionellen Kraftübungen, was für Kraftleistungen diese Athleten haben, dann kann man schon sagen, dass sie in dem Bereich starkes Muskelkorsett sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt sind und extrem starke Athleten sind. Aber wo ich da eben ein Defizit sehe, und das kann ich mich auch wieder auf viele Unterhaltungen mit Patrick beziehen, dass halt sehr viele von denen sehr stiff sind, also extrem stark, aber dann teilweise eben im Beweglichkeitsbereich nicht so stark sind, ne? Also dass sie dann sehr fest sind, und das hat eben zur Folge, du wirst ja in so einem Kontaktsport wie Football sehr oft in, wie soll ich das ausdrücken, in Körperhaltungen reingezwungen, in Bewegungen reingezwungen, wo du selbst nicht hin möchtest. Mhm. Also du siehst, hatte vielleicht jetzt jeder so diese Bilder im Kopf, wenn einer so umgetackelt wird und der dann wirklich komplett verbogen rückwärts irgendwie in der Luft hängt. Und da habe ich schon die Theorie, und das sage ich jetzt ganz bewusst auch, dass das eine Wolf-Harvard-Theorie ist, weil da gibt es wahrscheinlich nicht die Riesenevidenz dazu, dass eben sehr viele Verletzungen entstehen, egal auch im Fußball und sonst wo, wenn dein Körper sich wohin bewegt, wo es nicht gewohnt ist zu sein. Also das kann schon ein längerer Schritt sein, der dann zum Muskelfaserriss führt, kann aber eben auch eine Hyperextension der Wirbelsäule sein, weil du halt umgerannt wirst. Und wenn du diese Positionen nie geübt hast, also nie die Beweglichkeit gefördert hast in diesen Positionen, dann wird der Körper da viel mehr mit Schutz reagieren, als er das tun würde, wenn du da öfter mal im Training in solche Bewegungen reingehst. Und da kommt halt gerade unser Thema stark zum Tragen, was ja jetzt auch bei euch im Lehrplan mit Einzug gehalten hat, nämlich nicht nur Dehnen, Stretching und sonst was, sondern eben auch dieses aktive Thema Muskellängentraining. Also wo du in der Länge den Muskel beanspruchst und eigentlich eine isometrische Kraftübung machst in der Länge. Und genau das schützt dich, glaube ich, sehr, sehr oft vor Verletzungen, wenn du in Bewegungen reingezwungen wirst, umgerannt, größerer Schritt, was weiß ich, Rotationsbewegungen, weil du irgendwo umgerissen wirst und solche Sachen, die kannst du viel besser tolerieren körperlich, wenn du deinen Körper da öfter mal in diese Bewegung reingebracht hast und dort auch eben gekräftigt hast. Na, triviales Beispiel dazu, wo man sich das vielleicht besser nachvollziehen kann. Wenn ich halt nie eine ganze Kniebeuge trainiere, sondern immer nur so einen Hofknicks, dann werde ich irgendwann nicht mehr Kraft aufbringen können in einer tiefen Hocke. Also wenn wir da mal Richtung, keine Ahnung, Studios schauen, wo die Leute so auf eigene Faust trainieren und die dann halt immer nur so eine halbe Range of Motion in Kniebeugen machen, die kommen mit dem Gewicht, mit dem sie trainieren, aus einer tiefen Hocke nie mehr hoch. Oder kommen vielleicht funktionell da schon gar nicht mehr hin. Und das sehen wir halt im Leistungssport auch oft, in ganz, ganz vielen Sport, auch im Fußball und sonst wo, dass die Leute sehr athletisch sind, sehr stark sind, aber nur in ihrem kleinen Bewegungsradius, den sie gewohnt sind. Und wenn sie dann da durch einen Fremdkontakt oder durch irgendeine Spielsituation sich stark rausbewegen müssen, dann kommen eben gern die Verletzungen.
Ja, ich habe mir mal vor unserer...
Kann eine Ursache sein für starke Verletzungen, ja.
Ich habe mir vor unserer Folge mal noch angeschaut, was denn jetzt eigentlich in dieser Saison bei der NFL so die häufigsten Verletzungen waren. Und die Achillesferse der Footballer scheint scheinbar das Kreuzband zu sein, habe ich festgestellt. Da gab es einige, die deswegen schon auch vor dem Super Bowl ihre Saison beenden mussten, leider. Was könnten die denn oder hätten die präventiv denn mehr machen können, um ihr Kreuzband zu schützen?
Ja, da muss man realistisch sein und die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Da kannst du nicht, also natürlich, wenn du viel propriozeptives Training machst, also viel auf labilen Unterlagen, viel reaktives Training, wo du in verschiedenen Positionen schnell irgendwo dich bewegen musst, schnell reagieren musst, kurzen Bodenkontakt, solche Sachen, kannst du mit Sicherheit mehr Stabilität, wobei ich das Wort nicht so sehr mag, mehr Funktion ins Knie reinbringen, mehr Schutz ins Knie reinbringen, aber... Wir haben ja im Football genauso wie im Fußball das Thema der Stollen. Ist jetzt wieder eine Wolf-Harvard-Theorie. These, ja, dürft ihr dann gerne widerlegen, liebe Studierenden. Wir haben halt das Problem, dass wir die Stollen haben. Und bei den Stollen, die helfen uns natürlich, dass das Spiel viel schneller wird und viel schöner anzusehen und sehr viel athletischer. Aber so ein Schuh mit Stollen hat halt das Thema, dass wenn ich den fest auf der Wiese, auf dem Rasen, positioniert habe und irgendwie da stehe auf einem Bein, dann ist der Fuß da sehr fest. Also wenn wir uns das gleiche Szenario vorstellen, barfuß, ohne Schuhe und keine Stollen, dann würde sich der Fuß, wenn dann ein Impact kommt oder wenn ich halt irgendwie in meiner Position da, gerade Rotationen sind da sehr, sehr böse fürs Knie, wenn der ganze Körper irgendwo hin rotiert, dann würde der Fuß sich mitbewegen. Und das Knie würde das locker aushalten. Sobald aber der Fuß halt mit dem Rasen sehr fest verbunden ist, in Form von Stollen, sieht die Welt halt anders aus. Genauso, wenn mir einer seitlich ins Knie reinrennt. Wenn ich das barfuß machen würde, dann würde wahrscheinlich der Fuß einfach sich wegbewegen vom Impact. Der Impact wäre trotzdem da. Aber die Chance, dass die Strukturen, Außenbänder, Kreuzbänder und so weiter heile bleiben, wäre wahrscheinlich sehr viel größer, als wenn der Fuß wie festgenagelt auf dem Rasen halt steht. Ne? Das gleiche Thema sehen wir beim Fußball. Also wenn ihr euch einfach mal Videos anschaut von Kreuzbandverletzungen, Football, Fußball, was auch immer. Ich tue mich immer schwer, das anzuschauen, besonders die Zeitlupen, weil das echt unangenehm ist anzuschauen, finde ich. Aber dann sieht man halt, wie die Hergänge sind. Und man sieht dann sehr, sehr oft, dass halt dieser fest verbundene Fuß mit dem Untergrund eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aus meiner Sicht zumindest. Und da bist du natürlich irgendwann, ja, natürlich in deiner Vorbereitung limitiert. Also da kannst du halt ab einem bestimmten Punkt keine Wunder mehr bewegen. Da bringt ja auch mehr Muskulatur nicht zwingend was. Ne? Also klar steuert der Körper gegen, aktiviert die schützende Muskulatur. Aber da sind einfach Grenzen gesetzt, wenn die Kräfte zu groß sind. Ist einfach so.
Ja, also man kann sehr viel Prävention in sein Training einbauen, das ist auch sehr, sehr sinnvoll, aber man kann auch keine Wunder vollbringen, wie du jetzt auch gesagt hast.
Das ist auch Thema Beweglichkeit an der Stelle. Natürlich ein gut bewegliches Knie ist da sicherlich auch wieder ein bisschen flexibler im wahrsten Sinne des Wortes, wenn so ein Impact kommt, aber die passiven Strukturen, ein Kreuzband hat eine gewisse Länge, was es zulassen kann und wenn die Kräfte deutlich stärker sind, fatzt halt irgendwann weg. Ne? Und gerade bei den Rotationen. Und gerade, und nochmal, ich würde dazu stehen, das könntest du jetzt auch auf Hallensportarten, Handball und Co. übertragen mit den Gummisohlen. Dieser extreme Grip, den wir natürlich wollen für den Speed und so weiter, der ist schon viel Ursache für die starken Verletzungen.
Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich jemand leider das Kreuzband eben gerissen hat. Er möchte aber wieder zurück aufs Spielfeld. Wie lange wird das denn wahrscheinlich dauern und wie sieht denn da die Reha aus? Und im Zuge der Reha nicht nur körperlich, sondern auch so ein bisschen das Mentale mit rein, weil da spielen ja auch ein Haufen Schmerzen eine Rolle, zumindest am Anfang. Und dann hat man eine Zeit lang erstmal keine Schmerzen, weil man die Belastung ja auch erstmal weglassen muss, dann ist alles wieder ein bisschen angenehmer. Aber wenn man dann mit der Belastung wieder anfängt, dann hat man auch nochmal andere Schmerzen. Und das ist ja auch alles für den Kopf nochmal so ein bisschen eine Geschichte.
Also ich glaube, die erste Frage, die man sich an der Stelle stellen darf, wenn man so eine Verletzung hat, möchte ich mich operieren lassen, ja, nein? Das ist, glaube ich, schon mal die erste große Frage. Zeiträume pauschal zu nennen, super schwer, weil von bis. Hängt natürlich auch damit zusammen, lässt du es operativ machen, ja, nein? Dann, wenn operativ, welche Technik, welches Band wird als Ersatz genommen? Hole ich mir was von der Patellasehne? Hole ich mir was von der Semitendinosis-Sehne? Das sind alles Sachen, die ganz, ganz viel Einfluss drauf haben, wie wird die Rehabilitation laufen und natürlich auch der Status vorher. Jetzt reden wir heute ja über Sportler, die meistens vom Status vorher natürlich sehr gut sind, muskulär, beweglichkeitsmäßig. Naja, würde ich auch gerne sagen, dass die meisten gut sind. Die Realität sieht manchmal leider ein bisschen anders aus. Aber ist ganz, ganz schwierig, da einen festen Zeitraum zu sagen. Mhm. Aber die erste Frage, die man sich stellen darf, ist wirklich, möchte ich das konservativ, also ohne Operation irgendwie hinkriegen oder möchte ich das halt operieren lassen? Und was mich da oft schon stört, dass halt von der ärztlichen Seite sehr, sehr oft am Anfang gleich Druck gemacht wird. So unter dem Motto, wir müssen das jetzt sofort operieren, sonst. Und das kann ich an der Stelle aus eigener Erfahrung schon mal sagen, also aus Erfahrung mit sehr vielen Patienten sagen, den Stress hat man am Anfang nicht. Also man darf sich nach so einer Verletzung erstmal die Zeit nehmen, das für sich zu entscheiden. Ich würde das so beantworten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kreuzband reißen würde, der jetzt nicht mit Sport sein Geld verdient, aber gerne trainiert und vielseitig Sport macht, auch Ski fährt und so weiter, ich würde mich nicht operieren lassen. Oder ich würde es sehr, sehr lange konservativ probieren. Weil meiner Ansicht nach eben auch, wenn ich dann nach einem viertelhalben Jahr sage, es wird nicht so stabil, fühlt sich nicht so gut an, wie ich mir das erhofft habe, dann habe ich immer noch die Option der Operation. Meiner Meinung nach. Gibt sicherlich andere Meinungen dazu, aber das ist so mein Erleben mit Sportlern und auch normalen Menschen, die diese Verletzung hatten. Wenn ich mit Sport mein Geld verdiene, also Profifußballer bin oder was auch immer, würde ich es wahrscheinlich operieren lassen. Und da aber auch dann sind sehr viele Komponenten, die in der Reha zu beachten sind, dass ich dann auch wieder vernünftig zurückkommen kann in meinen Sport. Weil, ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich erlebt habe und wo ich auch Namen dazu nennen kann. Ich glaube, die verklagen mich nicht mehr.
Nicht mehr.
Ja, ist ja immer so ein bisschen, wir dürfen halt im Fußball oder so nicht immer alles sagen. Geht auch ohne Namen. Also ich hatte einen sehr bekannten Fußballspieler, wo ich dazu geholt wurde vom VfB Stuttgart. Der spielt heute nicht mehr da, war damals aber so der Star. Und der hatte zwei Kreuzband-OPs in beiden Knien und hatte immer wieder Probleme. Und wir haben in der Zeit dann gerade da Five geliefert. Und dann hat man mich dazu geholt und gefragt, wie ich das sehe. Und dann habe ich den so ein bisschen analysiert. Und was zum Beispiel bei ihm nicht mehr ging, war die Überstreckung des Knies. Also das Knie kann ja nicht nur 0 Grad, sondern wir haben eine Überstreckungsfähigkeit im Knie. Und diese Überstreckungsfähigkeit ist aus meiner Sicht biomechanisch auch sehr, sehr wichtig beim Gehen, beim Laufen, bei allem Möglichen. Und die wird eben sehr oft von den Operateuren so, ja, wir machen das ein bisschen kürzer, das Band, dann ist das Knie stabiler und 0 Grad reichen. So, das ist so oft, was man so erlebt aus der OP-Richtung, so, ne, aus der medizinischen Richtung. Und bei diesem Spieler war es zum Beispiel so, dass halt diese Überstreckungsfähigkeit nicht mehr da war und das Knie dann immer wieder Ärger gemacht hat. Und das ist so ein Hinweis an euch, den ich euch geben möchte. Wenn ihr so ein Knie operieren lasst, es muss wieder eine volle Kniebeugung gehen. Also ich muss wieder auf die Fersen sitzen können mindestens. Ideal wäre sogar zwischen die Fersen sitzen zu können. Also wirklich eine super gute Beugungsfähigkeit. Und die Überstreckungsfähigkeit im Knie sollte auch wieder gegeben sein. Wie könnt ihr das ausprobieren? Ihr setzt euch auf euren Allerwertesten auf den Boden, drückt die Knie fest durch und dann sollten die Fersen abheben. Also ohne, dass man das ganze Bein anhebt, einfach nur durch dieses Knie durchdrücken, sollten die Fersen nach oben kommen. Das ist mein Anspruch an ein funktionierendes Knie. Und das ist eben sehr, sehr oft nach den OPs nicht mehr so gegeben. Und ohne OP natürlich auch eine große Aufgabe, das alles wieder zu erarbeiten.
Wenn das bei einer OP jetzt verkürzt wurde, dieses Band, oder das Band so kurz eingesetzt wurde sozusagen, haben wir dann die Möglichkeit, das auch nochmal anzupassen und zu verlängern? Oder ist das dann ein Fakt, mit dem wir leben müssen? Okay.
Ja, aber das Bindegewebe reagiert halt sehr viel langsamer. Wir sprechen dann von Umbauprozessen von 2-3 Monaten und von sehr intensivem Training, auch teilweise sehr in den Schmerz rein, weil diese Strukturen nicht gerne sich da so schnell mal anpassen. Auch da wieder Unterschied von welcher Sehne. Also wenn wir von der Patellasehne zum Beispiel was genommen haben für die Rekonstruktion, dann ist es noch mal schwieriger, weil die unfassbar stark ist. Und halt auch diese Sehne dementsprechend ungern Länge zulässt. Ne? Und das sind halt so Sachen, die man ein bisschen betrachten muss. Und da gibt es verschiedene Philosophien und natürlich zigtausend verschiedene Techniken, wie operiert wird, wie die Kanäle gebohrt werden, eben welche Sehnen genommen werden und so. Also das ist schon große Geschichte. Und nochmal für die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht so eine Verletzung mal haben oder im Bekanntenkreis oder Klienten, Klientinnen betreuen, die das haben. Wenn man mit Sport nicht sein Geld verdient, ist der konservative Weg oft der praktikablere. Also propriozeptives Training, die Beweglichkeit wieder arbeiten. Wenn die Funktion da ist, die Kraft wieder arbeiten, kann ich mit einem Knie ohne Kreuzband 100 Jahre gut leben.
Da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem Thema, wie ist denn für dich die Arbeit so auch gewesen mit einmal Leistungssportlern und einmal dann, ich nenne es jetzt mal Laien wie mir. Wie hat sich das für dich unterschieden, auch von der Intensität der Reha beispielsweise? Also du hast jetzt ja schon gesagt, ein Leistungssportler, der verdient damit sein Geld, der ist darauf angewiesen, dass das relativ schnell nochmal alles in Gang kommt. Aber ich kann jetzt ja auch nicht nur machen. Der Körper braucht ja auch ein bisschen Zeit zur Regeneration und so. Wie hat sich das denn alles so dargestellt?
Die ehrliche Antwort, die Arbeit mit Leistungssportlern ist unfassbar undankbar. Weil da diese Menschen ja sehr schnell wieder sehr viel Geld verdienen wollen, gerade das ist halt der Fußball extrem, weil da sehr viel Geld im Spiel ist, wird sich zu wenig Zeit genommen. Das heißt, man geht bewusst den Deal ein, sehr, sehr oft, dass man zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch nicht so arg viel Sinn macht, wieder auf dem Feld steht. Und das wird dann oft so dargestellt, dass die Profis viel schneller fit sind, weil sie viel mehr Zugang zu viel tolleren Sachen haben. Sehe ich nicht so. Also das mag mal hier und da so sein, dass die natürlich in der perfekten Umgebung mit den perfekten Supplementen, mit den perfekten Therapeuten, Ärzten und so weiter umgeben sind. Ist sehr oft aber auch nicht der Fall in der Realität. Aber selbst wenn wir das mal voraussetzen, unterliegen wir halt gewissen Heilungsprozessen, die gewisse Zeit brauchen. Selbst wenn ich in die Trickkiste, Peptide, Hormone, sonst was greife, was wir hier niemandem unterstellen wollen, aber was natürlich in der Realität sehr oft auch gemacht wird und dann manchmal auch diese schnelleren Regenerationsprozesse erklärt. Aber dennoch würde ich behaupten, dass sehr oft einfach über Körpersignale hinweg wieder aktiv trainiert wird. Und das hängt oft dann auch oder hat oft zur Folge, dass eben am Ende der Karriere Leute mehr Negatives davon tragen von ihrer Sportart, als nötig gewesen wäre, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit für die Reha gelassen hätte. Na, weil egal wie gut du es machst, egal wie wundervoll du mit den Leuten arbeitest, die Zellprozesse, die Regenerationsprozesse sind halt grundsätzlich bei jedem Menschen mal ähnlich. Natürlich hast du genetische Wunder da teilweise. Du hast natürlich Leute, die da schon ein bisschen aus der Norm rausstechen. Und nochmal, dann wird natürlich auch hier und da in die Trickkiste gegriffen. Aber trotzdem glaube ich, dass oft über die Gesundheit hinweg entschieden wird. Auch von den Leuten selbst. Im Fußball kann ich dir Beispiele erzählen, die kriegen einfach Auflaufprämie, ja, das verdienen wir im Jahr nicht. So, und dann, dann bist du halt einfach sehr motiviert, nach deiner Achillessehnenverletzung, Kreuzbandverletzung, was auch immer, sehr schnell da wieder mitspielen zu wollen, weil das einfach deinen Marktwert ausmacht und du einfach darüber bezahlt wirst und nicht bezahlt wirst, wenn du krank auf der Bank sitzt. Und da wird sehr oft gegen das bessere Wissen entschieden, würde ich behaupten.
Hattest du dann auch viele so Wiederholungstäter, sage ich mal, die dann öfter bei dir waren, auch wegen der gleichen Verletzung, weil dann nochmal ein bisschen was zurückkam?
Natürlich, du hast dann sehr, sehr hohe Quote von von chronischen Geschichten, ne? Also nehmen wir nochmal diesen sehr bekannten Fußballer damals mit seinen Kreuzbandverletzungen. Der hat natürlich diese Kniethematik dann über Jahre mitgetragen und war wahrscheinlich auch am Ende sein ein bisschen früheres Karriereende. Ne? So, das ist sehr oft. Und was du halt im Leistungssport auch sehr oft erlebst oder gerade in diesem Profisport, wo sehr viel Geld im Spiel ist. Und ich glaube, da kann man Football dann dazu zählen. Du hast halt die Stars, die dann auch sehr oft sich über Empfehlungen halt einfach hinwegsetzen. Die halt dann sagen, nö, die Übung ist nichts für mich, mache ich jetzt nicht. Und du hast halt wenig entgegenzusetzen, weil die halt einfach die Stars sind und dann halt eh bei denen alles toleriert wird.
Verstehe ich. Ich war letztens im Yoga und da hat die Trainerin gesagt, eigentlich ist immer genau das Yoga, was einem am wenigsten zusagt, das, was der Körper am meisten braucht. So fühle ich mich auch öfter bei irgendwelchen Übungen.
Magst, brauchst du es, genau.
Ja. Ich würde mich dann auch gern drüber hinwegsetzen, aber ich habe in dem Moment dann ja auch keine Wahl. Ich bin da, ich bezahle dafür und ich habe nicht so viel Geld, dass ich dann einfach entscheide, dass ich mich darüber jetzt einfach hinwegsetze und das Geld zum Fenster rausschmeiße sozusagen für meine Stunde. Und danach geht es mir auch meistens besser.
Ja, ist auch clever an der Stelle, aber ich kann dir sagen, das ist halt im Profisport leider oft nicht so der Fall. Und umso größer die Stars, umso krasser ist das Thema. Übrigens, wenn wir schon über Football reden, tatsächlich das einzigste Five-Konzept, was in USA steht, steht bei Tom Brady in seinem TB12-Studio. Also der wahrscheinlich bekannteste Footballspieler aller Zeiten trainiert mit Five.
Das wäre meine nächste Frage. Wenn du von Prehab und Rehab redest, würdest du dann so ein Gerätetraining wie Five empfehlen oder sagst du, das geht auch völlig gut ohne Geräte? Würde, weil du hast ja auch noch nicht immer mit Five gearbeitet.
Das würde völlig gut ohne gehen, muss man ganz ehrlich und ganz realistisch sagen an der Stelle. Wenn man ein paar Kernübungen, aus denen das Five ja auch entstanden ist, wie der Kniestand oder verschiedene andere Sachen, wenn man die gut angeleitet frei machen würde, haben die genauso einen guten Effekt. Also dass die Geräte sind nicht zwingend nötig. Die Geräte helfen einfach nur manchmal, ein Reminder zu geben, überhaupt das zu machen. Also so ein Gerät hat einen guten Aufforderungscharakter. Merken wir auch im Profisport. Also wenn die einfach ein Gerät stehen haben, dann machen die es eher, weil so auf dem Feld mit dem Athletiktrainer nochmal im Kreis stehend ein paar Mobility-Übungen machen, da verdrücken sich die Hälfte immer schon. Aber ans Gerät gehen die schon eher. Das heißt, Geräte helfen einfach so, wenn es darum geht, Fokus zu kriegen oder wenn wir über Reha reden, in einem Zustand, wo mein Knie vielleicht noch sehr schmerzhaft ist, auch ein bisschen Last rauszunehmen, Intensität rauszunehmen, den Fokus genau dahin zu kriegen, wo ich was verändern möchte und so. Da sind Geräte schon sehr hilfreich, aber definitiv würde auch so gut wie alles ohne Geräte gehen.
Das ist schon mal gut zu wissen. Wir hatten letzte Woche auch das Thema, dass das ganze Training und eben dann auch die Verletzungen relativ positionsspezifisch sind. Also in unterschiedlichen Positionen trainiert man eben unterschiedliche Körperpartien oder unterschiedliche Skills eben einfach mehr und dann wird das ein oder andere mehr oder weniger beansprucht. Was würdest du denn sagen, im Football ist denn jetzt die Position, die so am verletzungsanfälligsten ist? Und welche Verletzungen würden sich denn auch gut vermeiden lassen mit der richtigen Prävention?
Beides schwierig zu beantworten, weil die haben ja schon sehr mannigfaltige Verletzungen. Es ist ja schon wirklich von Kopf, Rippenbrüche, irgendwelche Sachen, die halt über Impact laufen, ne? Und halt dann auch, wie du es im Fußball und so siehst, dieses typische, du wirst irgendwie umgegrätscht und deine Beine bewegen sich weiter im Schritt oder so, als das halt so für dich mal.
Ja, der Fuß bleibt stehen und du
genau,
fliegst weiter.
Genau, der Fuß bleibt stehen und der restliche Körper bewegt sich weiter. Ja. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass die eine oder andere Verletzung, also doch, wo ich es vielleicht sagen würde, auch wenn das ein bisschen gewagt ist, das so zu sagen, aber ich glaube, wenn die Leute ihre Beweglichkeit in einfachen Sachen wie Spagat, Grätsche und Co. im Griff hätten, dann wäre das Thema Muskelfaserrisse wahrscheinlich schon ein bisschen weniger. Aber auch das ist natürlich sehr gewagt, weil die Ursachen sind so multikausal, dass es halt super schwierig ist, sowas pauschal zu sagen. Es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Fußballverein, der mit Five arbeitet, seine Verletzungen um die Hälfte reduziert hätte oder so. Na, also man muss da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen realistisch bleiben. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, sonst würden auch nicht Athletiktrainer, die dann die Vereine wechseln, für den nächsten Verein wieder Five kaufen, weil sie sagen, hey, das hat mir in meinem Athletiktraining mit den Spielern geholfen. Da ist definitiv ein Nutzen da, da bin ich sehr von überzeugt, sonst wären wir da auch nicht so erfolgreich. Aber der Nutzen ist jetzt auch kein Wundermittel, dass du sagst, wenn alle beweglich sind, hast du keine Verletzung mehr. So, es sind einfach Kontaktsportarten, es sind sehr intensive Sportarten, es sind Sportarten, die sehr körperlich sind im Sinne von Zweikämpfen und so weiter oder im Football ja manchmal auch 4-gegen-1 Kämpfe und da bleiben halt Verletzungen einfach nicht aus und ich glaube nicht, dass es hier jemanden gibt, auch wenn hier andere Leute auf den Stuhl sitzt, die sagen könnten, mach das und das und dann bleibst du unverletzt. Das wäre einfach vermessen.
Wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Wäre schön. Und nochmal, wir tun ja alles dafür. Und ich möchte es nochmal sagen, diese Athletik, die ja in fast allen Sportarten so krass Einzug gehalten hat, die hilft schon auch sehr. Also, dass die Leute so stark sind, in funktionellen Übungen so stark sind, das hat natürlich auch krassen Einfluss auf Knochendichte und so weiter. Da sind die Leute schon sehr gut aufgestellt. Aber die Sportarten wurden halt dadurch auch noch schneller, noch brutaler, wenn man so will. Und dementsprechend gleicht sich das auf der Verletzungsseite wahrscheinlich gerade wieder aus. Das Equipment wird besser, ne? Die Schuhe haben mehr Grip und so weiter und so fort. Ist halt Leistungssport. Ne? Und Leistungssport ist halt selten so gesund und hat halt auch das Risiko für Verletzungen.
Man bezahlt in gewissem Maß auch einfach ein bisschen mit seiner körperlichen Gesundheit das Ganze. Also
aber da würde ich zum Beispiel schon antworten an der Stelle, wenn da alle ihre Hausaufgaben machen würden, würden sehr viele in der Rente besser dastehen.
Wobei also die Rente, also ne, Rente. Das geht ja dann auch relativ früh los. Also Leistungssport ist man ja in der Regel, beendet man diese Karriere früher, als ich jetzt meinen Arbeitsalltag beenden werde.
Das ist wahrscheinlich so. Aber wir sehen ja oft auch halt bei Spielern dann wirklich im Rentenalter, also die dann von mir aus mit 35 aufgehört haben zu spielen, aber mit 60 dann halt oder 65 trotzdem aus der Sportvergangenheit dann mit ihren Verletzungen im Nachgang zu kämpfen haben. Was weiß ich, Sprunggelenksarthrose bei Fußballern, so ein Klassiker oder so, ne? Und das kommt halt von zigtausend Bandverletzungen. Und da könnte man schon in der Rehabilitation von solchen Sprunggelenksverletzungen und so, da könnte man schon deutlich mehr rausholen, wenn man das konsequent machen würde. Also ich habe sehr viele Spieler gesehen, auch Jüngere, die halt ihre Sprunggelenksverletzung einfach nicht gut aufgearbeitet haben. Und dann sehr steif sind im Sprunggelenk, irgendwie trotzdem ihren Sport machen. Und aus dieser Steifigkeit wird halt im Laufe des Lebens dann eher eine Arthrose entstehen, zum Beispiel im Sprunggelenk. Wieder These Wolf-Harvard. Kann ich keine Evidenz für vorweisen, aber ist das, was ich so über die Jahre gesehen und erlebt habe.
Und gibt es Verletzungen, bei denen du sagst, die kann ich auch mit einer guten Reha wirklich wieder in, also da kann ich meinen Körper wieder fast in den Ursprungszustand zurückversetzen und welche, bei denen du sagst, okay, da ist jetzt sowieso irgendwie Hopfen und Malz verloren, wenn das jetzt so aussieht, wie es aussieht?
Nee, also man kann schon ein bisschen unterscheiden. Ich würde zum Beispiel sagen, Rückenverletzung kannst du zu 99% über konservative Trainingsansätze, Therapie wieder zu 100% in den Griff kriegen. Also auch Bandscheibenverletzungen und so weiter. Da würde ich gerade im athletischen Bereich super lange ohne Operation versuchen. Was ich schwierig finde oder mit die schwierigsten Verletzungen, die auch beim Football sicher eine große Rolle spielen, sind die Schulterverletzungen. Also Luxationen, wenn Hals-Z-Band komplett durchreißt, also die vordere Begrenzung der Schulter oder das Labrum extrem verletzt wird durch Luxationen oder eben auch wirklich Infraspinatus-Sehnen, sonst was komplett abreißen, schlecht operiert werden, gar nicht operiert werden, zu spät operiert werden, da hast du dann schon meistens ein Leben lang was davon, leider. Also da ist auch die Rehabilitation, gerade im Sportkontext, also wieder voll belastbar zu sein, super schwierig. Oder im Football so typisch die AC-Gelenksprengung, ne? Also du hast drei Bänder zwischen Schlüsselbein und Akromion, die das fixieren, also zwischen Schulterdach und Schlüsselbein. Und wenn die halt alle drei abreißen, also wenn du da halt eine schwere Tossi-Verletzung hast, ja, ist schon teilweise schwierig, das wieder richtig gut hinzukriegen. Gerade für den Kontext, ich möchte wieder in Kontakt gehen, ich möchte wieder Leute umtackeln oder umgetackelt werden im Football und so weiter. Das sind dann schon Sachen, die ich schwieriger finde, wo die Leute dann schon oft nachhaltig Probleme haben. Immer wieder Luxationen. Da sind auch die Operationen nicht gut. Also ob das jetzt eine Spickdrahtversorgung ist, wo du versuchst, wieder Schlüsselbein mit dem Akromion in Verbindung zu bringen. Outcome oft nicht so geil. Und gerade auch bei den Luxationen, die Operationen, wo Kapsel gerafft wird und so ein Kram. Alles nicht so geil. Und die Endoprothetik eh nicht so geil. Also Schulter ist so ein Verletzungsfeld, wo ich sage, nicht gut. Also nicht auch gut. Für uns schwierig. Also wir können da schon dann den Leuten helfen mit Beweglichkeitsübungen für die Schulter und so, was Schmerzen und Co. angeht, aber so richtig gut wird's nicht. Hatte ich viele aus dem Motocross zum Beispiel, die dann wieder Motocross fahren wollten und dann sind die halt wieder gelandet, nicht mal gestürzt, weite Sprünge, landen, großer Impact, Schulter wieder raus und so. Ne? Das ist einfach nicht geil.
Nee, unangenehm. Dann noch eine Frage jetzt auch nochmal zum Thema Leistungssport und Laie sozusagen oder im Alltag, sagen wir eher mal die Reha im Alltag. Du hast jetzt gesagt, hier Schulter ist schwierig, ist dann ja auch oft eine lange Geschichte. Also das ist ja auch nichts, wo man sagt, ich gehe jetzt irgendwie mal 2-3 Monate regelmäßig zum Physio und danach funktioniert alles wieder wie vorher, sondern da kommt es ja auch zum Teil auch zu Übungen, die man dann tatsächlich in seinen Alltag integrieren sollte ab diesem Zeitpunkt. Die Motivation ist aber, glaube ich, tatsächlich so für den Alltag ein bisschen geringer als dann wiederum bei den Leistungssportlern. Kannst du das bestätigen, dass die zumindest ein bisschen motivierter an die Reha herangehen?
Ja, ich sag mal, der Grundsatz hier sollte halt sein, keine Therapie ohne Training. Das heißt, egal ob jetzt Schulter, Rücken oder sonst was, darf man das als Lebensprojekt betrachten. Und auch als gesunder. Also für mich ist das halt unabdingbar, dass du ein gewisses Maß oder ein Minimalmaß an Training machst, um gesund zu bleiben. Und das gilt halt für den Athleten genauso wie für den Alltagsathleten, wenn wir es mal so nennen wollen. Und dieses Bewusstsein ist halt bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Also du hast halt sehr, sehr oft bei den Normalos, sage ich jetzt mal, dass die halt einfach dann so lange trainieren, wie es weh tut und dann wieder glauben, man kann es einfach so laufen lassen und das funktioniert halt für unseren Körper im Allgemeinen nicht. Also da müssen wir nur Richtung Muskelverlust im Laufe des Lebens schauen, Kraftverlust im Laufe des Lebens schauen. Das brauchst du nicht mal eine Verletzung für, dass das einfach Grundgesetz sein sollte. Und du hast aber halt wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, im Leistungssport das andere Extrem, dass halt zu früh wieder zu viel gemacht wird und dauernd zu viel gemacht wird. Also auch da wieder, sorry, dass ich immer zum Fußball abdrifte, aber da habe ich einfach mehr Erfahrung als im Football. Wenn du auf die Wochenplanung von Spielern schaust in den großen Vereinen, was die an Trainingspensum haben, dann fragst du dich teilweise schon, wer das wegregenerieren soll. Und wenn du dann noch weißt, dass, keine Ahnung, ein Drittel der Spieler locker sich noch ein PT zusätzlich bucht, und so à la Vorbild Ronaldo noch 5 Trainingseinheiten on top auf eigene Faust machen, dann fragst du dich schon, wie das gut gehen soll. Und das ist wahrscheinlich in Football und Co. nicht viel anders.
Nee, und da hast du ja auch als Physiotherapeut oder als Coach nicht die Macht drüber, was die sonst in ihrer, nennen wir es mal Freizeit, nein, noch so machen.
Ich halt, ja, weiß ich nicht, hätten die vielleicht schon. Ich habe auch zu wenig drauf geguckt vielleicht. Ich will da auch nicht immer anmaßen, dass ich da alles verstehe. Aber ich von meiner Warte habe da natürlich gar keinen Einfluss drauf. Also ich habe auch da eher die Erfahrung gemacht, dass ich da ein bisschen unliebsamer Gast bin, weil wir kommen dann halt irgendwie mit Pfeif von außen rein. Dann werden wir da teilweise irgendwo gefragt und dazugeholt, dann gibst du halt deinen Input irgendwie und dann bist du aber oft auch ein bisschen das Feindbild für das bestehende Physiotrainer-Team, logischerweise, ne? Weil die dann sich auch da ein bisschen bevormundet fühlen und so. Das heißt, ich versuche da eigentlich, wenn ich nicht explizit gefragt werde, mich da gar nicht so arg einzubringen. Ich beobachte das dann immer nur, sehe das von außen und frage mich eben, wenn ich auf so einen Stundenplan schaue, bei so einem Profiverein teilweise halt schon, wie das gehen soll.
Kann ich mir vorstellen.
Von dem, was wir heute, meine ist ja immer so eine Frage, was wir wissen und nicht wissen. Das sagt der Patrick immer so schön, den ja auch die meisten wahrscheinlich kennen, die ja zuhören, der Dr. Patrick Berndt, der dann halt so sinngemäß sagt, umso mehr ich mich mit Sportwissenschaft beschäftige, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage, aber es ist schon teilweise wieder besseren Wissens, was für ein Volumen da gemacht wird. Na, also so wie die Normalos manchmal zu demotiviert vielleicht sind. So hast du im Leistungssport halt teilweise schon so viel Druck drin halt und so viel Motivation drin bei den einzelnen Akteuren, dass es halt echt too much ist. Ja. Und das kann dann dazu führen, dass Sachen viel länger dauern, als das sein müsste. Oder chronisch werden oder.
Und das würde sich zum Teil mit guter Prävention ein bisschen vermeiden lassen, aber mit der richtigen Reha vor allem dann in dem Fall, ne?
Ja, vor allem mit der cleveren Trainingssteuerung allgemein, ne? Also wir haben halt schon bei der Trainingssteuerung, sehen wir oft immer noch, dass halt zu wenig Augenmerk auf Regenerationsprozesse gelegt wird, ne? Dass also so dieses viel hilft viel, ist schon immer noch in vielen Bereichen stark vertreten. Ja, also dass halt die Akteure denken, wenn sie mehr trainieren, kommt mehr bei raus. Und das ist ja auch immer, guck mal, zu wem schauen wir, ob das jetzt im Basketball ist oder so, dann schaut man ja immer zu diesen Top-Athleten, die dann in irgendwelchen Interviews sagen, ich bin schon 4 Uhr morgens in der Halle und werfe die Bälle. Wenn alle noch nicht da sind und deshalb, ne, so. Und bei einem Ballwerfen, bei einem koordinativen Geschichte, da würde ich ja sogar noch mitgehen und sagen, okay, vielleicht hilft es da ja wirklich mehr, aber wenn wir halt uns angucken, wie jemand stärker werden möchte oder athletischer werden möchte, schneller werden möchte, was auch immer, da bringt halt mehr nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Ja. So, das glaube ich, wissen wir mittlerweile schon ganz gut und das wird aus meiner Sicht oft noch missachtet.
Ja,
man sieht es ja dann auch manchmal, wenn dann Leute, Topspieler irgendwie Vereine wechseln und dann waren die im einen Verein immer verletzt und im anderen plötzlich funktioniert es. Und da ist, glaube ich, oft, dass denen einfach mal mehr Ruhe gegönnt wird oder dass man ein bisschen Gas rausnimmt. Das ist oft der Schlüssel.
Ja, da hatten wir auch letzte Woche das Gespräch drüber mit Patrick. Da ging es kurz so ein bisschen ums Sprinten dann auch und um Trainingsanpassung und so. Du kannst ja nicht volle Leistung abrufen, wenn du ermüdet bist. Das funktioniert in der Regel nicht. Und du kannst die Leistung dann ja auch nur steigern, wenn du immer wieder Top-Leistung bringen kannst. Und dann muss dein Körper zwischendurch halt einfach mal runterfahren können.
Ja, du, da erinnere ich mich an meinen alten Boxtrainer. Weißt du, wir haben dann teilweise irgendwelche Waldläufe gemacht, bis wir alle gekotzt haben und danach irgendwas koordinativ Anspruchsvolles, ja. So, schön. Und dann halt diese Oldschooler, die halt dann sagen, ja, beim Kampf, da musst du auch das Loch hinkriegen, so, weißt du? Und irgendwie gibt es ja für alles immer irgendwelche Argumente und ja, da würde ich Patrick beipflichten. Da wird halt heute immer noch sehr viel Sachen gemacht. Ich glaube auch, dass im Leistungssport die Akteure, Trainer, Athletiktrainer, Physiotherapeuten gar nicht unbedingt immer so wahnsinnig gut sind, wie wir glauben. Also no hate jetzt, ja, werden sie mich hinrichten, wenn sie es hören, aber ist ja auch nicht, also die kochen auch nur mit Wasser, möchte ich damit sagen, wie wir alle irgendwo. Und da sind auch nicht immer nur die Akteure, weil die allerbesten sind, sondern weil die vielleicht selber mal gespielt haben, weil die im Verein irgendwelche Bekannten, Freunde, sonst was haben. Also da spielt ja immer ganz, ganz viel rein. Und die haben halt auch nicht immer recht. So.
Ja, sind auch nur Menschen zum Glück.
Genau. Ja.
Aber da können wir auch noch mal kurz auf unser Studium hier zurückkommen, denn wir bereiten ja die Leute schon relativ gut darauf vor, was sie denn dann später erwartet. Also wer von uns kommt, der kocht zwar auch nur mit Wasser, aber der weiß trotzdem, was er da zusammen kocht. Da bist ja unter anderem auch du mit verantwortlich. Wenn du an der Stelle auch gerne noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen würdest, was du denn in Trainingslehre 3 eigentlich so machst bei uns, wäre das auch ganz cool.
Also Trainingslehre 3 ist ja gerade das große Thema Beweglichkeit mit drin, Dehnen und so weiter. Deshalb haben wir Trainingslehre 3 und dann halt koordinatives Training. Und was schon ganz geil ist an der DRFPG, was mir auch da Spaß dran macht, ist ja immer dieser direkte Übertrag. Wir gehen in die Praxis rüber und schauen uns Sachen an, probieren Sachen aus, gehen auch mal ins Five-Konzept ran und so. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß und ist natürlich dann auch sehr alltagsnah, ne? Und ja, definitiv kriegt man da schon sehr, sehr viel mit für die Praxis. Ich denke aber gerade, wenn man halt sich so Richtung Leistungssport orientieren will, da ist dann einfach die jahrelange Erfahrung, wenn man da was macht. Also hier der Kleif ist so ein gutes Beispiel, der sehr, sehr viele Profisportler betreut hat im Boxen und ich glaube auch Football und so. Der hat ja echt viele, viele Athleten in seiner Karriere betreut. Und das sind halt dann brutale Erfahrungsschätze und nicht einfach nur das Erlernte oder das aus der Wissenschaft. Ne?
Ja, und
da ist auch sehr viel Psychologie dabei, sehr viel ein Gefühl für die Athleten zu entwickeln, ein Gespür für die zu entwickeln, ein Gespür dafür zu entwickeln, was können die jetzt wirklich wegregenerieren. Ne? Wenn wir mal jemand ganz anderes nehmen, der Sepp Maurer zum Beispiel, der ist jetzt so das krasse Gegenteil, ein Athletiktrainer, der sehr, sehr erfolgreich ist, der Koch war. Und ich glaube, nie wirklich was studiert hat in der Richtung, aber der ein Wahnsinnsgespür für die Leute hat und dann irgendwie halt aus seiner Erfahrung raus da auch tolle Arbeit macht. Aber um drauf zurückzukommen, das Studium ist da eine sehr, sehr geile Basis. so wie auch für mich in der Vergangenheit meine Physioausbildung, wo du auch nicht konkret die Sachen so lernst, aber es ist halt eine sehr, sehr geile Basis, physiologisch viel mitzukriegen, so Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, Regenerationsprozesse zu verstehen, Prozesse im Körper zu verstehen, Anatomie zu verstehen, einfach so ein Grundverständnis für Training und für Anatomie und Physiologie, das hilft dir schon sehr, sehr, sehr in solchen Aufgabenfeldern später. Ich möchte aber hier sagen, dass ich nicht glaube, dass ihr euch einen Riesengefallen damit tut, unbedingt im Profisport zu gehen. Es gibt schönere Bereiche zu arbeiten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich verstehe das, dass die Leute da mit großem Enthusiasmus da immer hinschauen und sagen, boah, aber das wäre mein Traum, wenn man Fußballfan ist, im Fußball zu arbeiten oder so, aber ist schon sehr, sehr tough. Also du bist viel mehr unter Druck als in anderen Bereichen. Alles muss immer sofort wieder gehen. Du musst sehr viel Wochenende, sehr viel nachts arbeiten irgendwie, weil halt Spiele und Co. Also das muss man schon arg wollen.
Ja, ist auch mal ein realistischer Einblick. Aber falls jetzt auch jemand zuhört, der da ganz anderer Meinung ist, freue ich mich auch, wenn ihr euch meldet. Und wir können auch gerne darüber mal ein bisschen intensiver sprechen, falls jemand da Erfahrungen gesammelt hat, teilen will. Auch gerne mit Wolf ein bisschen diskutieren, was denn da jetzt Pro und Contra genau für einen ist, weil das ist ja auch immer viel Ansichtssache. Ne?
Genau. Also ich möchte ja einfach die ehrliche Meinung vertreten. Ich durfte da ja in viele Bereiche reinschnuppern und ist auf jeden Fall nicht so nur schön, wie man denkt. Aber klar, wenn jemand das aus Leidenschaft machen möchte, Leidenschaft für so einen Sport hat und sagt, das ist mein Ding, dann geil, dann versucht das zu realisieren. Aber das sollte man auch nicht zu blauäugig und zu fantastisch sehen. Leistungssport ist schon ein toughes Business. Auch so dieses Thema fast immer nur begrenzte Arbeitsverträge von einem Jahr. Wenn der Trainer wechselt, wechselt meistens auch das Athletiktrainerteam und so. Ist also schon ein toughes Business.
Ja, ist schon eine Nummer. Also auch in dem Kontext dieses, dieses Wechseln mit den Arbeitsverträgen, wie kannst du das denn beurteilen mit der Erfahrung? Du hast auch eben gesagt, dann wechselt der Spieler den Verein und plötzlich ist da alles anders. Dann wechselt der Trainer den Verein, dann wechselt der Athletiktrainer auch den Verein. Im Endeffekt kommst du ja aber mit der gleichen, ich sag mal, Kompetenz dort an. Wie viel hat denn der Verein dann und das Bestehende noch Einfluss darauf, was der Athletiktrainer in dem Fall dann macht?
Ja, sehr viel Einfluss. Also ja. So Profisport ist ja eh sehr politisch, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast einfach Interessensgruppen in diesen Vereinen, Sportarten und so weiter. Und du kannst schon von ausgehen, wenn ein Trainer kommt, dann hat der auch eine Vorstellung von Athletiktraining zum Beispiel. Und dementsprechend wird er die Leute mitbringen, zu denen er Vertrauen hat, die das so umsetzen, wie er sich das vorstellt. Wo er halt seine gute Erfahrung gemacht hat. Also ist ja auch legitim, verstehe ich auch, ne? Dass wenn du als Trainer die Verantwortung übernimmst, dass die Mannschaft performt, im Football zum Beispiel, dann will ich ja auch in der Hand haben, dass die Spieler so versorgt werden, wie ich mir das vorstelle. Also kann ich nachvollziehen, kann ich jetzt auch als Geschäftsführer einer Firma nachvollziehen. Da ist ja genauso, ne? Wenn ich halt sage, ich habe eine gewisse Philosophie, die wir nach außen tragen möchten, wie wir Training denken und weiter voranbringen, dann baue ich mir natürlich ein Team drumherum, die natürlich mal widersprechen und ihre Ideen mit einbringen, aber die im Grundsatz schon ähnlich ticken. Das ist ja irgendwo in der Natur der Sache. Und das ist im Leistungssport auch so. Und da habe ich schon sehr oft das so erlebt, dass halt dann, also jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel aus dem Fußball. Beim ersten FC Köln habe ich, glaube ich, Five schon dreimal oder viermal geliefert und wieder abgeholt. Immer nach Trainer.
Ah ja.
Und spannend. Team. Ne, da gibt es dann mal einen Trainer, der sagt, was steht das Geraffel hier rum? Das nimmt mir Platz weg. Und dann kommt der Nächste wieder und das nächste Athletikteam und sagen, fuck, warum ist hier kein Five? Und ich will es nicht übertreiben. Erster FC Köln war unser erster Verein, den wir jemals hatten. Ich glaube, das erste Mal 2013, 14 oder so geliefert. Und ich meine, wir haben wirklich jetzt ohne Scheiß schon dreimal oder so rein, raus. Benjamin Kugel hat da ganz, ganz, ganz viel als Athletiktrainer mit Five gemacht, wo er dann weg ist oder weggegangen wurde, wurde es dann erstmal Five weg und dann kam es später wieder unter dem Nächsten. Also ist spannend im Leistungssport.
Aber
es darf einem bewusst sein.
Ja.
Ne? Und einer der Athletiktrainer, der da war, ist jetzt zu Schalke und jetzt sind wir bei Schalke wieder drin und so ist es halt immer so ein hin und her.
Aber als Athletiktrainer kann ich dann doch so ein bisschen mich dann noch mit einbringen. Also da kann ich schon meine Expertise auch so ausleben und es ist jetzt nicht so, dass ich dann da hinkomme und gesagt wird, ja, das sind deine Begebenheiten und mach's bitte so, eigentlich so wie jetzt die ganze Zeit, aber besser. Weil das ist ja auch immer der Grund, warum gewechselt wird, ist ja, dass man sich steigern will. Da muss man auch ein bisschen flexibel sein, ne?
Aber du hast schon so oft, dass es so ein bisschen Wanderzirkus ist, dass schon die Teams zusammen in die Vereine wechseln. Okay. Also dass dann halt so ein Trainer seine Athletiktrainer wieder mitnimmt und dass er das auch mit rein verhandelt, dass er das als Voraussetzung macht dafür, dass er den Job annimmt. Ne? Also das siehst du da schon sehr, sehr oft. Und dadurch hast du dann halt immer so eine Philosophie, die weiter wandert irgendwie, ne? So habe ich es halt oft erlebt. Also bestimmt gibt es auch andere Fälle, wo auch mal was Neues versucht wird oder so, aber ich erlebe es super oft so, dass halt die als Team weiterziehen zum nächsten Fall.
Also ist jetzt kein Beruf, in dem man sagt, ich gehe jetzt dorthin und genau an dieser Stelle werde ich alt, sondern bringt dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Ortswechsel mit sich, was einem eben auch bewusst sein muss.
Genau. Auf der anderen Seite natürlich, was man auch ganz klar sagen muss, natürlich ein geiles Sprungbrett. Ne? Also wenn du natürlich sagen kannst, ich war 5 Jahre der Physio vom 1. FC Köln und eröffnest dann eine Praxis in Köln, ist das natürlich schon eine geile Referenz. Ne? Also da gibt es natürlich immer Pro und Contra. Nur, glaube ich, darf man an der Stelle schon mal sagen, dass es jetzt nicht der uneingeschränkte, entspannte Traumjob ist, sondern dass da schon tough zur Sache geht.
Man sammelt ja aber auch einen Haufen Erfahrungswerte. Du hast ja so viele unterschiedliche Menschen dann da.
Unbedingt. Also das ist auf der Pro-Seite auf jeden Fall für so einen Job mal.
Ja, weil du auch eben gesagt hast, die Leute so einschätzen. Ne? Da gehört es ja auch ein bisschen mit der Psyche dann dazu. Psychologie eher, nicht Psyche, sondern Psychologie. Dass man da so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wer tickt wie, wie gehe ich an wen ran, bei wem erreiche ich denn jetzt mehr. Weil auch die Kommunikation ist ja da ein sehr entscheidender Faktor. Ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn jemand zu mir sagt, mach das jetzt und ich verstehe nicht, warum ich das machen soll. Habe ich gar keinen Bock da drauf und dann mache ich das tendenziell auch schlechter, ohne dass ich das will, ne? Aber mich muss man da so ein bisschen anders anleiten als vielleicht andere.
Ja, das ist auch gar nicht so doof, wenn man da ein bisschen einen eigenen Schutzmechanismus hat und Dinge verstehen will für sich, bevor man sie macht. Das finde ich an sich eine ganz gute Eigenschaft an der Stelle, ja. Weil, wobei man schon sagen muss, gerade so, wenn man halt Athlet ist man manchmal auch gut damit aufgehoben, wirklich volles Vertrauen dann in betreuende Therapeuten, Athletiktrainer, Trainer und so zu haben, dass man einfach Dinge mal macht. Aber grundsätzlich finde ich es eine gute Sache, auch mal selbst mitzudenken und auch selbst auf den Körper ein bisschen zu hören, weil manchmal spürt man ja vielleicht selbst, dass man völlig overpaced ist und die von außen sehen es vielleicht nicht und dann ist schon gut, wenn man sich zumindest rührt und meldet, ne? Und sagt, hey, ich fühle mich hier total ausgelaugt oder ich habe das Gefühl, mein Schlaf, meine Regeneration ist katastrophal schlecht oder.
Wenn wir da noch mal kurz ein bisschen auf die Regeneration noch einmal kurz eingehen, wie ist das denn, wenn ich da jetzt auch so an meine Grenzen komme, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Kraft mehr? Wie viel gehe ich denn in so einer Situation, wo ich eigentlich ja nicht fit bin und meine Leistung trotzdem steigern will, wie viel kann ich oder soll ich denn in dem Moment über mich hinausgehen oder feedbacken meinem Physio in dem Moment, dass der die Situation realistisch einschätzen kann, ob ich jetzt einfach nur, kann ja auch manchmal vom Kopf zum Beispiel sein, dass einfach Overload und hier geht jetzt gerade nichts mehr oder ob es wirklich der Körper ist, dass man da so auf einer Wellenlänge ist auch kommunikativ.
Ja, super schwierig zu beantworten, ist ja gerade die ganz, ganz große Diskussion so in der Trainingswelt allgemein, ne? Wie nah muss ich an Muskelversagen gehen? Wie viel Sinn machen Intensitätstechniken? All diese Dinge, da dreht sich auch unsere Gedankenwelt sehr viel drum bei der Geräteentwicklung und so. Und man hat früher, glaube ich, gerade so im Bodybuilding und so halt wirklich gesagt, ey, heute bin ich nicht gut drauf und bringe meine Leistung nicht, drum mache ich 3 Sätze mehr.
Ja.
Und das war nach dem heutigen Wissensstand wahrscheinlich genau gerade das Falsche, ne? Weil du eigentlich nur mehr Regenerationskapazität deinem Körper abforderst, aber du keinen besseren Wachstumsreiz irgendwie gesetzt hast damit oder irgendwas, ne? Das heißt, heute würde ich wahrscheinlich eher in so einem Fall Intensität rausnehmen oder Volumen rausnehmen und würde mehr auf Regeneration und Heilung da versuchen zu gehen. Was natürlich auch wieder super schwierig ist, pauschal zu beantworten. Aber wenn sich von mir ein Athlet erschöpft fühlen würde und man so das Gefühl hat, dass da häuft man Fatigue an ohne Ende, dann würde ich eben heute viel mehr drauf gucken, was macht dem seine Herzratenvariabilität nachts, wo stehen wir denn da, wie viel, wie gut sind die Nächte. Einfach so die ganzen Parameter, die mir etwas darüber sagen, was geht denn gerade regenerativ bei dem oder bei derjenigen ab, ne? Und da bist du halt oft eher damit gut bedient, wenn man halt dann doch mal so Deload-Phasen macht und so. Für viele das Unwort, aber kann schon mal Sinn machen, einfach mal wirklich Regeneration hochzufahren. Und da spielt natürlich auch rein, wo im Leistungssport aus meiner Sicht auch noch viel Luft nach oben ist, Thema Ernährung, Supplementierung und so weiter, dass man halt einfach mal sagt, ich guck mal, dass ich alles, was entzündungshemmend, ernährungstechnisch, hier Stichworte Omega-3, MSM, whatever, ins System reinfliegen darf, was dann vielleicht auch hilft, gewisse Entzündungen, die irgendwo im Körper unterwegs sind, auch ein bisschen rauszukriegen und so.
Also
da wird, glaube ich, oft immer noch gerade im Leistungssport zu viel draufgehauen dann. Was man ja selbst auch ein bisschen, man denkt ja dann auch, wenn ich jetzt mehr mache, dann kriege ich das wieder irgendwie hin, ne? Aber oft ist dann weniger mehr, würde ich sagen.
Und auch so ein bisschen der Perspektivwechsel, wie du jetzt gesagt hast, von diesem einen punktuellen, der Sportler fühlt sich jetzt irgendwie gerade von mir ermüdet, dann gucken wir uns doch mal an, was sonst alles auch noch mit reinspielt, weil vielleicht bin ich auch gerade gar nicht der entscheidende Faktor, sondern nur noch dieser Tropfen, der das Fass, das eh schon voll ist, jetzt zum Überlaufen gebracht hat in dem Moment.
Ja, und was wir schon auch sehen, ist aber jetzt auch wieder eher so eine Glaubensgeschichte. Evidenz gibt es da nicht so wirklich viel für, glaube ich. Du siehst halt schon auch, dass Menschen auch regenerieren lernen können. Also wie soll ich das ausdrücken? Hier so ein Extrembeispiel. Ihr hattet doch letztes Jahr was, glaube ich, diesen völlig abgefahrenen Triathleten hier als Speaker. Wie heißt er gleich, der da jeden Tag einen Triathlon gemacht hat, oder?
Challenge Rot hat er gemacht.
Ja, völlig krank, ja. Und du siehst dann, es gibt dann so Menschen, die schaffen dann so eine Regenerationskapazität aufzubauen, dass sie da solche unmenschlichen Leistungen hinkriegen können und das auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, die Wahrheit liegt da schon irgendwo in der Mitte, aber als Trainer oder Therapeut von so jemandem darf ich, glaube ich, schon immer drauf schauen. Und heute haben wir die Messmöglichkeiten über verschiedene Tools, dass wir halt wirklich da mal drauf gucken, kriegt das wirklich regeneriert oder nicht? So, und überfordern wir den Menschen gerade völlig und trainieren den in ein Loch rein oder sind wir auf einem Weg, wo er wirklich noch besser wird? Ja, und das ist ja kein neues Thema. Ich meine, das kennen wir in 1000 Sportarten, dieses Peaking, dass du sagst, auf einen gewissen Wettkampf hin bringe ich den Körper dahin, und wenn du dann die ganze Zeit so trainieren würdest wie in dieser Peaking-Phase, dann trainierst du dich halt einfach über den Jordan. Und das ist kein neues Wissen. Das wissen wir aus dem Powerlifting oder sonst was schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Da gibt es die alten russischen Pläne, DDR-Pläne, was weiß ich, die haben das schon voll geil beachtet. Ja, also das ist alles eigentlich nicht so neu. Und da wird aber, glaube ich, heute immer noch viel falsch gemacht.
Jonas Deichmann war übrigens der Triathlet. Ich habe gerade mal nochmal nachgeschaut. Und da gibt es auch ganz...
Ich habe gerade nicht mehr gewusst, aber der geiler Typ.
Da kann man sich auch ruhig mal zum Thema Reha auch die Videos anschauen, was alles gemacht wurde, auch von anderen Menschen in dem Fall, von, ich sag mal, Maschinen, also dass sehr, sehr viel auf ihn eingewirkt wurde, damit er die krasse Leistung auch vollbringen konnte, die er da gemacht hat. Also ich glaube, er ist 42 Mal Challenge Rot. 120. Gott, was erzähle ich? 120 Mal.
Völlig krank. Völlig krank. Und ich glaube halt, was da zum Beispiel reinspielt, was für viele von außen schwer zu sehen ist bei so jemand, wenn wir jetzt wahrscheinlich drauf gucken würden und ihn hier hätten zum Interviewen, dann ist es wahrscheinlich so, dass er die einzelnen Wettkämpfe sozusagen, die einzelnen Tage in einer für ihn überschaubaren Pace gemacht hat, dass das für ihn eben regenerierbar war. Ne? Für uns als Außenstehende, wo wir sagen, Alter, ich würde das einmal, nicht mal einmal schaffen und dann bräuchte ich 6 Wochen Ruhe. Für ihn ist das halt wahrscheinlich so halbgasig gewesen pro Tag, ne? Also ohne das jetzt abzutun, dass er dann dabei wahrscheinlich ein Stück weit sogar regenerieren konnte. Ne? Und das ist das, was man halt oft von außen so nicht sieht, dass man halt dann denkt, ja, der macht das jeden Tag jetzt an seinem absoluten Limit. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wenn er einmal all out mit einem perfekten Peaking und wirklich auf dem Wettkampf, der ihm wichtig ist, das einmal macht, dann steht da wahrscheinlich 30 Minuten weniger auf der Uhr in Summe. Ne? Und die 30 Minuten sind für ihn wahrscheinlich so unter seinem Maximum, dass das dann für ihn geht. So, es ist alles Zahlen aus der Luft gegriffen. Keine Ahnung, wie nah die an der Realität sind. Aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ja. Wäre mal interessant, seine Meinung dazu zu hören. Ja.
Sehr gerne. Können wir auch mal versuchen, anzufragen.
Zusammen hier im Podcast. Hätte ich mal Bock drauf. Weil es schon,
sehr gerne nach.
Schon ja, das Ding, was manche Menschen leisten können, ist schon krass.
Ja, also das war auch wirklich eine richtig, richtig krasse Nummer, muss man wirklich sagen. Also das habe ich auch, obwohl ich absolut nichts mit Triathlon so am Hut habe, muss ich sagen, habe ich das verfolgt, weil es einfach, also so ja, unglaublich irgendwie, man hat so richtig mitgefiebert.
Auch nicht meine Sportart, aber sehr beeindruckend. Also ich finde schon Menschen, die einen Triathlon machen können, sehr beeindruckend. Und wenn man das halt 120 Mal nacheinander macht, ja.
Ich fange schon an, ich finde einen Marathon schon beeindruckend. Und er ist nur ein Teil davon.
Ich auch.
Ja. Also von dem her, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Stunde geredet, Wolf. Hast du an der Stelle noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Weil, ja, unsere Zeit läuft so langsam leider ab.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, hast du noch eine Idee, so pauschal? Ich meine, habe ja schon viel gesagt, wo ich so Vor- und Nachteile sehe, wenn man im Profisport arbeiten möchte. Weiß auch nicht. Also wenn, würde ich wahrscheinlich sagen, so sucht euch die beste Mischung aus persönlicher Erfahrung, dann das, was ihr im Studium an Evidenz und sowas recherchiert und lernt. Und so dieses Praktische mit dem aus der Datenlage und das, was ihr als Gefühl für die Menschen entwickelt, daraus so eine gesunde Mischung macht euch wahrscheinlich nachher in der Arbeit am erfolgreichsten. Also wenn man auf die guten Coaches so drauf guckt, dann haben die meistens die Mischung, dass die schon sehr, sehr gerne sich aktuelle Evidenz anschauen und so schauen, was kann ich daraus lernen, was kann ich da für Rückschlüsse ziehen, was kann ich mal ausprobieren, was für Hinweise gibt mir das. Und auf der anderen Seite aber halt auch sehr stark gucken, was ist mein persönliches Erfahren über Erleben über die Jahre. Und dann die persönliche Verbindung zu einzelnen Athletinnen, Athleten, so, was braucht dieser Mensch jetzt genau von mir irgendwie? In welche Schublade muss ich da jetzt greifen, um aus diesem Menschen das Optimum so irgendwie rauszuholen? Das wäre vielleicht noch so mein letztes Appell an die Zuhörenden, wie ich so glaube, dass man am besten durch die Welt kommt als Coach, Therapeut, sonst was, Lehrer. Dozent.
Ist auch ein sehr schönes Schlusswort und dem schließe ich mich gerne an und sage, wir können euch da eine sehr, sehr gute Basis liefern und dann seid ihr aber auch nochmal an der Reihe, weil das ist auch so ein Job, da hört man auch einfach nie auf zu lernen. Das sollte man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen, wie du gesagt hast, aktuelle Evidenz, alles immer im Blick halten und wenn ihr Bock drauf habt, dann go for it. Also hier könnt ihr starten und dann bin ich gespannt, wo ihr landet.
Ja, also ich bin ja da auch nur so ein Hobbywissenschaftler und guck mir trotzdem sehr, sehr viel an und finde es auch heute einfacher. Na, du hast über PubMed und Co. so viel Zugang als Laie auch und kannst ja auch jetzt Sprachbarrieren und alles über KI und Co. super gut umgehen und kannst da echt, ja, schön auch als Laie anfangen, in die Sachen dich reinzulesen. Und im Studium lernt man dann ja wie man richtig recherchiert und wie man es einordnet und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Aber eben auch nicht alles. Also die Mischung macht es am Ende.
Die Mischung macht es definitiv. An der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mir all meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
Immer gerne, sag Bescheid. Dann machen wir gerne bei euch auf der Plattform gerne nochmal wieder was.
Vielleicht ja mit dem Jonas oder auch sehr gerne mit Patrick. Da gäbe es bestimmt auch einen Haufen Themen, die wir sehr gut zusammen mal ausarbeiten könnten.
Muss ich auch sagen, also in dem Podcast mit Patrick zusammen, den wir ja fast jede Woche irgendwie versuchen aufzunehmen, lerne ich auch wahnsinnig viel dazu. Also der ist schon...
Patrick ist eine Maschine.
Schon gut tief drin in den Sachen, ja. Und das ist für mich schon ein cooles Format, einfach nur, dass ich einmal die Woche wieder was dazulerne.
Auf jeden Fall.
Die zuhören wahrscheinlich auch.
Genau, und deswegen packe ich natürlich auch den Link zu eurem Podcast und auch zum Pfeif-Konzept gerne nochmal in die Shownotes. Auch die Info zu unserer Studienberatung packe ich nochmal in die Shownotes. Falls ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne erreichen. Entweder ihr schreibt uns einfach bei Social Media. Wenn ihr eine konkrete Frage jetzt zu diesem Podcast habt, dann könnt ihr auch gerne einfach bei Spotify kommentieren. Ihr könnt uns aber auch telefonisch erreichen. Ich packe alles, wie gesagt, gesammelt nochmal unten in die Shownotes, weil sonst könnte ich jetzt noch ganz viel erzählen. Aber an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Wolf.
Sehr gerne. Und lasst mal ein bisschen Liebe hier.
Ja, bitte. Und dann hören wir uns bald wieder bei Studieren mit Gehalt.
Tschüss, bis dann.
Ciao.